Könnt ihr euch noch an den letzten Sonntag erinnern? Richtig, da war Taufe. Aber wisst ihr auch noch, über was Bruder Gerlach gepredigt hat? Es ging um eine Stelle im Matthäusevangelium. Jesus sagte zum Zöllner Matthäus, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Matthäus Kapitel 9 ist das beschrieben. Komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Das klingt so einfach. Jesus sagt zu mir, komm, folge mir. Und ich stehe auf und folge ihm. Doch so einfach war das bei mir nicht. Heute begreife ich mehr und mehr, wie gut es ist, ja, wie gut es für mich ist, auf Jesus zu hören und ihm zu folgen. Zwischen meinem ersten Kontakt und heute liegen 50 Jahre. 50 Jahre, in denen ich viel lernen musste. 50 Jahre, in denen mein Glauben gewachsen ist. 50 Jahre, in denen ich Höhepunkte erleben durfte. Aber auch 50 Jahre, in denen ich Trost und Hilfe in Niederlagen erfahren konnte. Ich will euch heute mal von meinem Anfang erzählen. Einige Gemeindemitglieder waren damals schon dabei. Reinhold und Hella, Dieter und Jutta und auch meine Frau. Ich war 14 Jahre alt. Da lud mich Dieter zu einer Jugendweihnachtsfeier in die Baptistengemeinde ein. Ich hielt nicht viel von Kirche. Die atheistische Erziehung in der Schule hatte ihre Wirkung bei mir nicht verfehlt. Ich glaubte an keinen Gott. Ich glaubte an die Wissenschaft. Ich war überzeugt, dass alles auf der Welt naturwissenschaftlich erklärbar war. Und wenn vielleicht nicht heute, dann doch auf jeden Fall später, wenn die Wissenschaft sich weiterentwickelt hätte. Ich ließ mich jedenfalls einladen. Vielleicht, weil Dieter so nett war und mich auch noch mit dem Fahrrad abholte. Und die Veranstaltung hat mir gefallen. Es war eine schöne Gruppe, Jungen und Mädchen. Es war lustig, es wurde viel gelacht. Und dann war da noch etwas, was mir besonders gefiel. Ich fand Leute, mit denen ich ausgiebig diskutieren konnte. Und mir fielen immer neue Argumente ein, warum ein Glaube an einen Gott ins Mittelalter gehörte und nichts mehr mit unserer Gegenwart zu tun hatte. Das fesselte mich schließlich so, dass ich ziemlich regelmäßig die Jugendstunden besuchte. Und so ließ ich mich auch von Dieter überreden, im Sommer 1968 an einer Jugendfreizeit in Dessau teilzunehmen. Ich glaube, unsere kleine Gruppe bestand damals aus 17 Jugendlichen. Vormittags und abends versuchte man uns was Christliches beizubringen. Nachmittags gingen wir baden. Mein Freund Klaus und ich fanden besonders die Nachmittage gut. Dann kam der Tag, der meinem ganzen Leben eine andere Richtung gab. Wir kamen vom Baden zurück. Zu dritt gingen wir noch auf den Bahnhof, um dort ein paar Briefmarken zu kaufen. Man schickte damals noch Ansichtskarten nach Hause. In dem Kiosk hinter dem Fenster war eine Zeitschrift zu sehen mit dem Bild von Walter Ulbricht. Na, das war noch nicht. Ja, das war der Staatsratsvorsitzende und der erste Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Also der erste Mann in unserem Staat. Und es war ein Artikel, wo ein großes Bild war, ein Artikel zu seinem 75. Geburtstag. Und dann trat mein Freund vor dieses Fenster, da an dem Kiosk, wo das Bild zu sehen war von Walter Ulbricht, und er machte Bewegungen, als ob er das zerreißen wollte. Warum er das tat, weiß ich nicht. Vielleicht wollte er sich nur vor uns wichtig tun. Das Ergebnis war, dass zwei Polizisten ihn schnappten und zur Rede stellten. Er versuchte sich erst rauszureden, aber es ging dann nicht. Und dann kamen wir dazu. Und nachdem wir erklärten, dass er zu uns gehörte, redeten wir mehr als eine Stunde auf die Polizisten ein. Wir sagten, dass das nicht typisch ist für unsere Jugendfreizeit, für die Menschen, die da sind. Und wir würden auf ihn aufpassen, dass sowas nie wieder vorkommt. Wir diskutierten, wir bettelten. Sie ließen sich aber nicht beeinflussen. Mein Freund sollte in eine Erziehungsanstalt und unsere Jugendfreizeit sollte noch am gleichen Tag beendet werden. Wir hatten den Eindruck, als ob sie nur auf solche eine Gelegenheit gewartet haben. Mit hängenden Köpfen gingen wir zu den anderen zurück und erzählten alles. Der Pastor, auch ganz aufgeregt, stieg sofort auf seinem Motorrad und fuhr mit meinem Freund los, um noch einmal mit dem Polizisten zu sprechen. Vier Jugendliche sagten: Lasst uns beten. Es waren Dieter Asser aus Halberstadt, Jürgen und Erich Giese aus Köthen und Lothar Hähnig aus Heinewalde. Und wir gingen in den Garten, in eine ruhige, stille Ecke. Und dann beteten die vier. Und dann war Ruhe. Und da war ich. Und es ging um meinen Freund. Und ich bete das erste Mal. Ungefähr so: Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann mache doch, dass mein Freund nicht in eine Erziehungsanstalt muss und dass unsere Jugendfreizeit nicht beendet werden muss. Amen. Das Beten fiel mir schwer, sehr schwer. Aber ich war erleichtert, dass ich es getan hatte. Der Pastor kam zurück. Sie hatten die Polizisten nicht finden können. Die Jugendfreizeit ging weiter wie geplant. Und mein Freund musste nicht in die Erziehungsanstalt. Meine Grundfesten waren erschüttert. Ich hörte von da ab besser zu und ich war offen für die christliche Botschaft. Hin und wieder betete ich. Und ich erlebte, dass Gott Gebet gehört und erhört. Oder das Gebet gehört und erhört wurde. Irgendwann war ich dann so weit, dass ich Christ sein wollte. Und eigentlich wollte ich auch zur Gemeinde gehören. Aber da war noch ein Hindernis. Ich weiß nicht warum, aber taufen lassen wollte ich mich nicht. Ich war ja als Kind getauft. Mehr brauchte ich nicht. Mehr wollte ich nicht. Dann hörte ich im Dezember 1968 eine Predigt über die Taufe im Römer 6, Vers nachzulesen, Verse 3 und 4. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Das war alles bei meiner Taufe nicht passiert. Okay, was damals genau passiert ist, kann ich nicht wissen, ich war ja noch ein Baby. Aber es hatte viel mehr mit meinen Eltern zu tun als mit mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als wenige Wochen alter Säugling durch die Taufe mit Jesus gestorben bin und begraben wurde. Und dass ich wie Christus auferweckt wurde. Dass mir ein neues Leben geschenkt wurde. Und dass ich in diesem neuen Leben auch leben sollte. Wie sollte ich das als Säugling auch machen? Ich wollte dieses neue Leben aber haben. Galt das, was Karfreitag und Ostern geschah, überhaupt für mich? Ist nicht die Taufe nur ein Zeichen, ein Bekenntnis, ein bewusstes Ja-Sagen zu dem, was Jesus für mich getan hat? Im Matthäus-Evangelium Kapitel 10 sagt Jesus: Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, dem werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Als ich das hörte, war mir auf einmal klar, was ich tun wollte. Ich wollte mir den Himmel nicht verspielen. Ich wollte vor Gott und den Menschen bekennen, dass Jesus mir ein neues Leben gegeben hat und dass ich in Verantwortung vor ihm und mit seiner Hilfe leben will. Jetzt war ich so weit, ich wollte mich taufen lassen. Und diese Entscheidung erlebte ich als Befreiung. So, als ob ich über eine tiefe Erdspalte gesprungen wäre, vor der ich so viel Angst hatte. Und jetzt war ich auf der anderen Seite. Und da gibt es so viel Neues zu entdecken. Und was das Schönste ist, ich bin auf der Seite, wo Jesus ist. Erst viele Jahre später begriff ich, dass meine Taufe neben dem Bekenntnis vor Gott und den Menschen auch ein Bekenntnis für mich war. In manch schwierigen Situationen konnte ich mich an meine Taufe erinnern. Das half mir, Wesentliches vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Das half mir, am Glauben festzuhalten. Ja, es machte meinen Glauben stärker. Heute habe ich viel von mir erzählt. Ich habe euch mit hineingenommen in mein Denken und Fühlen. Ich habe euch erklärt, was mich dazu bewog, die wichtigste Entscheidung in meinem Leben zu treffen. Aber ihr seid nicht ich. Ihr müsst eure eigenen Entscheidungen treffen. Solltet ihr euch vielleicht an eure eigene Taufe erinnern, daran, dass ihr ein neues Leben geschenkt bekommen habt, in dem ihr aber auch leben sollt? Vielleicht spürst du auch, dass du jetzt vor Gott und der Welt bekennen willst: Ich glaube, mein altes Leben übergebe ich dir, dass es mit dir stirbt und begraben wird. Ich will anziehen das neue Leben, das mir durch die Gnade Gottes geschenkt wurde. Und ich will das neue Leben so leben, dass ich dir stets nachfolge. Ich weiß noch ganz genau, als ich im Dezember 1968 genau das spürte. Gott meint mich. Gott meint mich heute. Ich rutschte auf meinen Stuhl hin und her. Mein Herz schlug hier oben im Hals. Ich konnte nicht anders. Ich musste mit jemandem über das, was mit mir geschah, sprechen. Ich wusste, wenn ich jetzt nach Hause gehe, ohne mit jemandem darüber zu sprechen, würde ich todunglücklich sein. Und würde der Herr mich noch einmal so rufen? Würde er mir noch einmal so eine Chance geben? Ich bin zum Pastor gegangen und habe ihm erzählt, wie es mit mir steht. Er hat sich gefreut. Er hat mit mir gebetet. Und ich bin dann glücklich nach Hause gegangen. Ostern 1969 bin ich getauft worden. Das war der Anfang, der Beginn einer langen Reise, die heute noch nicht zu Ende ist. Damals war ich Teenager, heute bin ich Rentner. Und wenn ich zurückblicke über die Höhen und Tiefen meines Lebens, bin ich immer mehr dankbar für das neue Leben, das er mir geschenkt hat. Amen.